Nach den in Windeseile ausverkauften Live-Shows der letzten Jahre kehrt einer der erfolgreichsten True-Crime-Podcasts Deutschlands auch 2025 wieder mit zwei neuen spannenden Fällen zurück auf die Bühne. Am 3. und 4. Januar 2025 kehrt die Live-Show des Podcasts zurück zu ihrer Homebase auf die Bühne im Kreuz Fulda. Mit im Gepäck zwei neue Fälle, über die Sie bislang noch nicht im Podcast berichtet haben. Ein Fall aus der Region Fulda, Osthessen und der Rhön sowie ein überregionaler Fall aus einem anderen Bundesland. Seid dabei und sichert euch jetzt eure Tickets unter kreuz.com. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo und herzlich willkommen zur mörderischen Heimat. Wir sind wieder da, heute erstmal mit dem Extra, denn wir wollen euch natürlich mitnehmen und sagen, wie es nun weitergeht und wann es weitergeht. Aber ich bin natürlich nicht allein, um Gottes Willen. Ich habe natürlich meine wunderbaren Mitstreiter und Mitstreiterinnen dabei, nämlich Lisa und Shaggy. Hallo Lisa, hallo Shaggy.
Hallo ihr zwei.
Oh, ihr zwei anderen hier. Ja, sitzen wir zusammen mal wieder.
Ja, wie schön. Es ist sehr selten, dass wir so in der Dreier-Kombi mal wirklich zusammensitzen. Aber umso schöner, dass das jetzt mal hier so geklappt hat, finde ich, oder?
Absolut.
Ja. Ja, beim letzten Extra saßen wir schon so dritt zusammen. Vielleicht ergibt sich ja mal die ein oder andere Möglichkeit, in einer regulären Episode zusammenzusitzen, aber...
Nun, man weiß. Da werfen wir schon den Blick voraus. Wir wollen ja gar nicht den Bogen fester spannen, als es vonnöten ist. Deswegen frage ich mal in die Runde und schaue da eine Person an, nämlich die Lisa. Mit welchem Bundesland wird es denn wohl weitergehen? Es ist ja auch immer die große Frage, die wir immer sehr geheim halten. Welches Bundesland als nächstes drankommt? Wir waren in Nordrhein-Westfalen.
Genau.
In deinem Bundesland, wo du herkommst. Jetzt geht es weiter in ein anderes Bundesland. Ja. Und wir lüften mal den Schleier. Ich würde sagen, Lisa, du darfst das verkünden. In welchem Bundesland wird es denn weitergehen?
Wir machen ein bisschen Trommelwirbel hier.
Ja.
Es wird Thüringen.
Thüringen.
Thüringen, genau.
Das schöne Bundesland Thüringen. Ja. Ja. Da freuen wir uns extrem drauf natürlich. Es ist aber natürlich eine zweite große Frage, die auch immer gestellt wird, ist natürlich die Frage, wann geht es denn weiter? Ist dann nochmal eine große Pause jetzt dazwischen? Oder wann geht es weiter? Und dann schaue ich die zweite Person hier am Tisch an, nämlich den Shaggy.
Wahrscheinlich, genau.
Shaggy, wann geht's weiter?
Ja, bald geht's weiter. Also wir warten diesmal gar nicht so lange, sondern nach Erscheinen dieses Extras hier wird es in zwei Wochen später, am 13. Juni, geht's los mit der neuen Staffel, mit den Thüringen-Fällen. Das ist auch kurz nach unserer Live-Show. Wir haben unsere Live-Show
Richtig.
Mit 800 Menschen im Fuldaer Museumshof. Und
wow.
Kurz danach geht's los. Und
dann da geht's vielleicht
nach Thüringen.
Richtig, da vielleicht auch noch ein Wort zu. Das steht ja jetzt bald an. Mhm. Also am 8. Juni ist es soweit. Wir haben es schon gerade gehört, wir sind da pickepacke voll sozusagen mit 800 Leuten. Das ist die größte Crowd, um es mal neudeutsch zu sagen, die wir bisher bei einer Live-Show hatten. Was ist größer, Lisa? Stift, der in die Hose geht oder die Vorfreude?
Gerade noch so
sich die Waage.
Ja, also ich bin in der Tat, also ich bin eh schon aufgeregt, dass ich dann auch mal live dabei sein darf in dieser Funktion. Und je mehr diese verkauften Tickets in die Höhe stiegen, das war so, oh mein Gott, es werden immer mehr. Also ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt, aber ich freue mich auch so sehr drauf, wirklich.
Ja.
Das wird ein ganz toller Tag.
Ja. Shaggy, wie geht's dir?
Ja, ich bin da ja ganz eigen. Ich bin ja leider irgendwie, ich habe ja diese Aufregung
du bist ja nie
gar
aufgesehen.
Nicht. Ich gebe das von mir ab, aber das reicht für drei. Das reicht fast für alle Leute, die da sein werden.
Das ist auch ein bisschen schade. Also man fehlt einem so ein bisschen, fehlt einem dann so die Körperspannung und so. Also man trainiert sich diese Aufregung so ein bisschen dann vor der Show selber an. Also aufgeregt bin ich gar nicht, muss ich sagen. Ich glaube, ich werde auch vor der Show nicht aufgeregt sein, aber die Vorfreude ist enorm, weil so eine große Crowd habe ich auch selten. Und dann gerade mit so einem tollen Format, mit so zwei tollen Menschen auf der Bühne stehen zu dürfen, das wird wunderbar, das wird ein ganz, ganz besonderer Abend.
Definitiv. Also ich freue mich auch schon tierisch drauf. Wir haben zwei Fälle dabei. Zwei Fälle, die mit dem Thema Sommer und Urlaub zu tun haben werden, die wir natürlich jetzt noch nicht verraten werden. Aber es wird auf jeden Fall auch da sehr spannend werden.
Aber drück du dich nicht vor der gleichen Frage. Die ich von dir möchte ich auch wissen. Ist die Aufregung größer oder ist die Freude größer?
Ja, es geht noch. Bei mir kommt das tatsächlich immer ganz kurz vorher, wenn man dann auf die Bühne rausgeht. Wenn man dann da steht und man sieht dann 800 Leute da abends vor sich sitzen, denkt man natürlich schon, hoffentlich funktioniert das alles. Hoffentlich haben die Leute genauso Bock wie wir da drauf. Aber das gibt sich meistens sehr schnell und wir hoffen natürlich auch, dass ihr uns dann auch mit einem warmen Applaus vielleicht diese letzte Aufregung noch nehmen könnt. Aber wir freuen uns schon extrem drauf. Definitiv. Das ist für uns alle, glaube ich, gleich. Wir haben aber heute ja das Extra dabei und wir wollten auch einen kleinen Rückblick in die vergangene Staffel wagen und auch eure Fragen beantworten, die ihr uns geschickt habt. Und Lisa, da hattest du dich ein bisschen drum gekümmert, um die Fragen, die gestellt wurden. Was kam da denn so rein?
Witzigerweise kamen kaum Fragen über die Kommentarfunktion unter dem Video. Ich habe extra noch einen kleinen Aufruf gemacht. Wir haben nämlich so schon ein paar Fragen geschickt bekommen und dadurch kamen wir ja auf die Idee, lass uns doch das alles so mit ins Extra packen und auch die Hörer und Hörerinnen nochmal fragen, habt ihr noch irgendwelche Wissenslücken? Möchtet ihr noch irgendwas wissen zu den Fällen, die wir in NRW schon hatten? Und ja, es kamen einige Dinge rein, aber wie gesagt, kaum was unter den Kommentaren, alles nur als Direktnachricht.
Wobei Direktnachricht ist eigentlich noch persönlicher als
ja, ich finde, also ich vielleicht finde auch eine schöne Art. Es will ja auch nicht jeder unbedingt, dass jeder sieht, was man da fragt und so. Das kann ich schon verstehen. Hauptsache, es erreicht uns. Das ist ja das Entscheidende. Und das ist ja auch Gott sei Dank so passiert. Ja. Von daher haben wir uns dabei auch gedacht, da es ja keine Expertenmeinung mehr im klassischen Sinne pro Folge gibt, werden wir das wahrscheinlich in Zukunft jetzt immer so machen, dass ihr uns nach jeder Staffel die Fragen zu den einzelnen Fällen stellen könnt. Das hat sich eigentlich bewährt in den Live-Shows, die wir dann mit unserem Experten beantworten können. Ihr könnt uns natürlich Fragen zum Podcast schicken, zu uns, zu Lisa, zu Shaggy, zu mir, zum Podcast im Allgemeinen, aber natürlich auch zu den einzelnen Fällen. Und da haben wir natürlich unseren Experten wieder an Bord und den hast du besucht.
Ja, mit den Fragen im Koffer bin ich dorthin gefahren und zwar natürlich zu unserem Professor Gerhard Schmelz.
Unserem Professor der Kriminalwissenschaften.
Das ist unser Professor.
Den haben wir annektiert. Genau. Ja, und den hast du nämlich diese Fragen mitgebracht und das hört ihr jetzt gleich im Anschluss an unsere kleine Dreierrunde hier. Die Fragen und auch dann die Antworten, die Professor Schmelz dazu gegeben hat. Ich bin auch schon sehr gespannt, was er gesagt hat. Ich habe nicht alles gehört, von daher bin ich auch noch ein bisschen neugierig, was du ihn da so gefragt hast und was er geantwortet hat.
Ja, dann lass uns jetzt reinhören und danach melden wir uns nochmal wieder hier zurück gemeinsam.
Viel Spaß.
Viel Spaß damit.
Wir haben ja einige Fragen bekommen zu unseren Fällen aus NRW und die möchten wir natürlich gerne weiterleiten. Und zwar fangen wir auch direkt schon mit dem ersten Fall an. Und zwar ging es um den Fall in Büttgen, wo der Cousin ja seinen Cousin erschlagen hat. Geht man als Polizist anders vor, wenn man vermutet, dass der Mörder in der Familie des Opfers zu finden ist? Oder muss man da vielleicht eher verdeckt arbeiten?
Also es ist natürlich so, dass man damit rechnen muss bei Tötungsdelikten, dass die ersten Tatverdächtigen tatsächlich innerhalb der Familie oder der sozialen Umfelde zu finden sind. Wir gehen davon aus, die Statistik zeigt das auch, übrigens auch die neueste Statistik zeigt, dass so ungefähr ein Viertel der Straftaten tatsächlich aus dem sozialen Umfeld kommen. Ganz extrem wird es ja, wenn man das bei der häuslichen Gewalt betrachtet. Dann haben wir tatsächlich in Deutschland die Lage, dass quasi jeden dritten Tag eine Frau umgebracht wird, meistens aus einem Personenkreis soziales Umfeld. Es ist aufgrund der Erfahrungen so, dass ca. 70-80% der Tötungsdelikte tatsächlich aus dem sozialen Nahraum, Familie etc. begangen werden, sodass man in der Tat erstmal auch die Familienmitglieder berücksichtigen muss als Tatverdächtige. Das ist völlig klar. Das heißt natürlich nicht, dass man von Anfang an auch andere Bereiche berücksichtigen muss. Man muss offen sein nach allen Seiten. Aber wenn man den Tatort objektiv gesehen hat und wenn man tatsächlich auch Hintergründe vermutet, der subjektive Tatbefund, der objektive Tatbefund, die sprechen schon teilweise klare Aussagen darüber, was möglicherweise als Tatverdächtige in Frage kommt. Man muss es berücksichtigen, auch das ist ein wesentliches Kriterium bei solchen Straftaten, natürlich das soziale Umfeld zu berücksichtigen, keine Frage.
Aber ermittelt man dann auch anders? Also dass man da vielleicht, wenn man eine Vermutung hat, auch eher verdeckt erstmal ein bisschen was macht?
Ja, also es ist ja so, dass wir am Anfang uns da über bestimmte Hypothesen klar werden, was kann da möglicherweise als Tatverdächtiger oder Tatverdächtige in Frage kommen, das ist klar. Da geht es oftmals auch dann um das, um die Ermittlungen im Umfeld, im sozialen Umfeld. Alibi-Überprüfungen spielen dort eine nicht unerhebliche Rolle. Da spielen auch alle Beweismittel, die ansonsten eine Rolle spielen, natürlich auch hier eine Rolle. Die werden überprüft. Und dann wird aufgrund des subjektiven und auch des objektiven Tatbefundes werden dann die Verdachtsmomente konkretisiert. In welche Richtung geht es dann? Und wenn es dann tatsächlich Verdachtsmomente gibt, die tatsächlich dafür sprechen, dass jemand aus dem sozialen Umfeld, aus der eigenen Familie als Tatverdächtig in Frage kommt, dann ist es natürlich so, dass dort die Ermittlungen favorisiert werden.
Okay. Ja, das war eine Frage von Enrico. Ich hoffe, die ist damit sehr gut beantwortet. Die Nala möchte gerne wissen, man hört immer wieder von Handy-Auswertungen. Mhm. Wer wertet die ganzen Telefonate denn aus und wie? Hört man da alles live oder wie geht sowas vonstatten?
Bei den Handy-Auswertungen ist es tatsächlich so, es ist die Frage, ob es jetzt eine Telefonüberwachung ist, also nach 100a in der Strafprozessordnung, wo man live mithören kann, oder ob es ein sichergestelltes, ein beschlagnahmtes Handy ist, was ausgewertet wird. Ja. Und selbstverständlich darf die Polizei regeln, grundsätzlich nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft diese Handys auswerten. Die sind beschlagnahmt, werden ausgewertet. Solche Auswertungen dauern natürlich. Mhm. Das Problem ist oftmals, dass wir den Zugang erst finden müssen. Technisch ist das in der Zwischenzeit nicht für jeden klar, aber es ist möglich. Sobald wir aber das Codewort nicht haben, das Passwort nicht haben, wird es schwerer. Aber immerhin dauert eine Handy-Auswertung allein von einem Handy so 3 bis 4 Wochen. Das kann schon möglich sein, ja. Je nachdem, wie die Verbindungen sind. Aber sehr, sehr viele, wir haben gerade die Beispiele im Zusammenhang mit Kinderpornografie, sehr, sehr viele Handys und Auswertung von Handys führen dann zu Tatverdacht und führen auch zur Überführung von Tatverdächtigen, weil eben entsprechende Quellen dort sichergestellt, ausgewertet und sichergestellt werden können. Ja,
okay. Das ist so. Wie ist das bei dieser Live-Überwachung von Telefonaten? Ich kenne das zum Beispiel hauptsächlich aus amerikanischen Filmen. Man darf eine bestimmte Zeit mithören, wenn da nichts Verfängliches zu hören ist, dann muss man wieder abbrechen und darf es später wieder einsetzen. Gibt es solche Regelungen hier auch?
Also die Regelung ist relativ eindeutig. Ja. Es gibt einen sehr umfangreichen Paragraphen in der Strafprozessordnung, das ist der 100a. Und dort kann also durch den Richter eine Telefonüberwachung angeordnet werden. Die wird dann auch regelmäßig von der Polizei aufgrund dieses richterlichen Beschlusses durchgeführt. Und ja, es gibt durch bundeshöchstrichterliche Rechtsprechung heute ganz klar die Aussage, wenn ein höchst privater Intimbereich dort irgendwann diskutiert, besprochen oder sonst wird, muss Polizei abschalten, weil dort hat Polizei nichts verloren. Die Frage stellt sich dann oft, wann schalten wir wieder an? Aber man muss in diesem Kontext tatsächlich abschalten, ja. Das ist tatsächlich so. Da dient dieser Persönlichkeitsschutz, der dient oder gilt mehr als die Ermittlungen auf der anderen Seite.
Okay. Wir haben die nächste Frage eben auch schon sogar ein bisschen mit drin gehabt. Und zwar geht es in der anderen Folge bei Doppelmord in bester Gesellschaft ja auch wieder um Mord innerhalb der Familie. Mhm. Und da würde die Miriam nämlich gerne wissen, wie häufig kommt es vor, dass der Mörder in der eigenen Familie zu finden ist? Ist das vielleicht sogar eher die Regel?
Wir hatten es eben schon. Ich hatte es gerade schon angedeutet, die Regel ist es definitiv nicht. Mhm. Aber ja, ich hatte ja gerade schon ausgeführt, Tatverdacht besteht und insbesondere auch sind in der eigenen Familie Tatverdächtige vorhanden. Und ich sagte ja, ungefähr so ein Viertel der Straftaten spricht dafür, dass der Täter oder die Täterin dann eben tatsächlich aus der eigenen Familie, aus dem sozialen Umfeld kommt.
Ja, okay. Zum nächsten Fall, Fall Eiskalt, möchte Gigi92 wissen, gibt es eine automatische Zeitspanne, in der man sich alte Fälle wieder vornimmt oder ist das individuell? Und wonach bemisst man das? Ob der oder diejenige dann wieder einen Fall anschaut? Also hier scheint es ja um die Cold Cases zu gehen, ne? Oder beziehungsweise ja nicht geklärt.
Also normalerweise werden solche Mordfälle von der sachbearbeitenden Dienststelle im Mordkommissariat abschließend bearbeitet. Das heißt also, kann durchaus sein, dass dann auch bei umfangreichen Taten eine Sonderkommission gebildet wird. Die alle eingehenden Spuren und auch die Spuren, die sich jetzt aus der Tatortaufnahme ergeben, das dauert manchmal 1-2 Jahre, werden in diesem Zeitraum von der Sachbearbeitendienststelle weiter bearbeitet. Das ist schon mal klar. Und dann kommt irgendwann mal der Punkt, wo es keine weiteren Hinweise gibt. Es gibt keine Gutachten mehr, die ausgewertet werden können. Es gibt keine Hinweise. Man kann vielleicht noch Öffentlichkeitsarbeit, XY ist ein Beispiel dafür, Öffentlichkeitsarbeit betreiben und hoffen, dass noch Hinweise kommen. Oftmals ist es auch tatsächlich so, dass dass man erst Hinweise weit später bekommt. Das sind beispielsweise die Hinweise, durch die neue DNA-Untersuchung möglich sind. Aber es ist tatsächlich ein Problem, dass man nach einer gewissen Zeit die Akte nicht zulegt. Die Sachbearbeitungsstelle wird immer weiter bearbeiten. Und in bestimmten Zeitintervallen, die von der Sachbearbeitungsstelle festgelegt werden, werden die nochmal angepackt und aufgegriffen, bei neuen Hinweisen sowieso. Und ja, es gibt jetzt fast in allen Bundesländern, in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg hat, glaube ich, angefangen, diese Cold Cases-Einrichtungen, wo von den Dienststellen die Fälle angefordert werden, um dort nochmal neu bearbeitet aufgegriffen zu werden. Und da hat man natürlich auch tatsächlich große Erfolge mit erzielt. Ja, wir haben jetzt hier in Hessen auch das mit den Cold Cases, aber es gibt in anderen Bundesländern genauso diese Cold Cases-Units, sodass man tatsächlich auch große Erfolge damit erzielen kann. Mhm. Teilweise, weil sich die Methoden verändert haben.
Ja.
Und teilweise auch, weil man nochmal sehr intensiv, neutral den ganzen Sachverhalt aufarbeiten kann und möglicherweise zu ganzen anderen Ergebnissen kommt und dann erfolgreich ist, was die Überführung eines Tatverdächtigen oder einer Tatverdächtigen angeht.
Ja. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Fall über Peter Kürten, der Serienmörder oder eben auch der Vampir aus Düsseldorf genannt.
Ja.
Da würde ich gerne noch mal ganz kurz über die Definition von einem Serienmörder in Bezug oder Serienmörder gegen Massenmörder nachfragen. Denn Anja fragt, gibt es bei Serienmördern ein Merkmal, das alle vereint?
Also diese Antwort, den Unterschied zwischen Massenmord und Serienmord ist eigentlich relativ einfach. Massenmord spielt sich im Grunde genommen eben in einer kurzen Zeitspanne an, meistens an einem Tag oder zwei Tagen, und es werden eine Menge an Menschen getötet.
Mhm.
Der Unterschied zum Serienmörder ist, der Serienmörder, normalerweise bezeichnet man einen Serienmörder ab dem dritten Mord, ab der dritten Straftat, und dann spielt sich die Zeit eben sukzessive ab. Während Serienmörder setzen dann ihre Fantasien meistens um, begehen die ersten Morde, dann dauert es einen Moment und dann kann es relativ schnell gehen, dass man mehr als drei Morde begeht, sodass dann ein Serienmord eben was ganz anderes ist. Es gibt ja keine Legaldefinition für den Serienmord. Es gibt sehr viele Motive für einen Serienmord, aber man kann davon ausgehen, dass eben die Serienmorde mehrere Morde sind, die zeitlich eben verschieden sind, völlig unterschiedlich sind und sich über einen längeren Zeitraum hinziehen, im Gegensatz zum Massenmord.
Jetzt haben wir noch ein paar, zwei Fragen, die so ein bisschen auch ja eher privater sind. Und zwar möchte Domme wissen, welche Gefühle hat man, wenn man an einen Tatort mit einer ermordeten Person eintrifft? Ist es so ein bisschen Pietät oder auch direkt eher der Jagdinstinkt? Was überherrscht da oder was geht da so alles in einem vor?
Also wenn man an einen Tatort kommt, dann kommt es sehr darauf an, welche Tat sich dort darstellt, wie der Täter mit dem Opfer umgegangen ist. Das ist die erste Frage. Das heißt also, es gibt Tatorte, wo der Täter furchtbar gewütet hat. Und dann man natürlich schon ergriffen ist. Da gibt es überhaupt keine Frage. Die andere Seite ist natürlich, ist mir persönlich passiert, du kommst an einen Tatort und das Opfer ist dir bekannt. Und wenn dort ein Opfer liegt, das dir bekannt ist und auch noch ermordet worden ist, dann ist das eine ganz andere persönliche Beeinträchtigung, sodass du dir überlegen musst, bist du jetzt in diesem Moment der Richtige oder solltest du dich nicht vor Ort auswechseln lassen? Ich bin dann eher der Meinung, dass du da nicht vor Ort arbeiten sollst, wenn du die Person sehr gut gekannt hast oder überhaupt bekannt hast, sondern dass jemand anders dort für dich arbeitet. Das wäre mir wichtig. Ansonsten ist natürlich klar, es kommt individuell auch auf die Persönlichkeit an. Jemand, der jetzt länger damit arbeitet, hat grundsätzlich die Fähigkeit, bei mir war es genauso, dass du trennen kannst zwischen deiner Arbeit, die du dort vor Ort erledigen musst, und zwischen deiner persönlichen Betroffenheit. Es ist aber so, dass das durchaus von Person zu Person völlig unterschiedlich sein kann. Manche Personen können mit Leichensachbearbeitung nicht zurechtkommen. Das bedeutet ganz einfach, dass sie unter Umständen psychologisch heute hat man das, Gott sei Dank. Früher kannte ein Indianer noch keinen Schmerz. Wobei ein Indianer, das hat man heute auch nicht mehr. Aber egal. Das ist heute anders. Heute kann ich mich braten lassen. Und es ist überhaupt nicht vorwerfbar, wenn dann ein Mann oder eine Frau mit solchen Situationen psychologisch, psychisch nicht zurechtkommt. Es gibt eine so große Bandbreite bei uns bei der Polizei, wo ich arbeiten kann und mit Spaß arbeiten kann. Ich muss dann mich nicht unbedingt, wenn ich dafür in Anführungszeichen nicht geeignet bin, muss ich mir sowas nicht geben, muss ich mit denen nicht aussetzen. Das heißt also, es ist sehr unterschiedlich. Und jeder muss das selbst beurteilen, ob er mit der Brutalität vor Ort zurechtkommt, ob er das verkraften kann oder eben nicht verkraften kann. Und wenn er merkt im Laufe der Zeit, ich kann es nicht verkraften, dann muss er das nicht. Dann sollte er tatsächlich einen anderen interessanten Tätigkeitsbereich suchen.
Die sind ja sehr, sehr groß und vielseitig.
Ja, eben, das ist so, das ist so.
Da kommen wir direkt noch zu einer anderen kleinen Sache. Mhm. Und zwar schrieb Kiki FFM, mein Mann ist ebenfalls bei der Kripo. Immer wenn er von einem Tatort nach Hause kommt, muss er duschen, sonst hat er das Gefühl, irgendwas von dem Verbrechen mit nach Hause zu nehmen. Ist das ein bekanntes Phänomen unter Kollegen oder gibt es vielleicht eigene Rituale
oder
Sachen, die man beobachtet hat?
Das geht genau in die gleichen Richtungen. Mhm. Also nach der Arbeit duschen ist jetzt nichts Besonderes, das würde ich auch empfehlen. Aber wenn ich das brauche, um irgendwas loszuwerden, muss ich mir schon Gedanken machen, belastet mich das so intensiv, dass ich da möglicherweise nicht mit zurechtkomme. Und da kommen wir zu dem, was ich gerade gesagt habe. Dann muss ich mir eben Gedanken machen, bin ich dort derjenige, der wirklich adäquat mit solchen Situationen umgehen kann. Und wenn ich dazu nicht in der Lage bin, dann bleibt nur die Konsequenz, die ich eben angeboten habe. Das heißt also, ich muss klar mir darüber sein, ob ich mit diesem Bereich, mit diesem Arbeitsbereich zurechtkomme, auf Dauer zurechtkomme oder nicht. Und wenn es eben nicht geht, dann ist es natürlich so, dass ich dann entsprechend eine Veränderung vornehmen muss. Ne? Ja. Ganz klar.
Wir haben eben schon drüber gesprochen, über Cold Cases, Fälle, die wieder aufgerollt werden, weil ja zum Beispiel auch die DNA einfach ein riesengroßer Bestandteil geworden ist, die es früher nicht gab. Ja. Ricarda fragt, denken Sie, dass es irgendwann noch eine ähnliche revolutionäre Entwicklung wie DNA-Analyse geben wird, die im Nachhinein noch ganz alte Fälle auflösen wird? Also was könnte da vielleicht der nächste Schritt sein? Oder wird es da nochmal einen riesengroßen Schritt geben, um mehr aufzuklären?
Also konkret voraussagen kann man es zum heutigen Zeitpunkt natürlich nicht. Aber wenn man so die Entwicklung der letzten Jahre sieht, ja, DNA ist jetzt ein Beispiel. Es hätte keiner geglaubt, dass nach 30 Jahren noch ein Tötungsdelikt aufgeklärt werden kann, weil nach 30 Jahren man ganz andere Möglichkeiten hat mit DNA als vor 30 Jahren. Ja. Ja, völlig klar. Und genauso ist es mit anderen technischen und digitalen Möglichkeiten. Ja, wenn ich heute sehe, wie ein Tatort dokumentiert wird, wie ein Tatort gescannt wird, dass der tatsächlich auch ewig zur Verfügung steht, ja. Das ist eine ganz andere Baustelle, wie Gesichtserkennung betrieben wird. Wir haben ja auch tatsächlich auch heute schon Ansätze der KI durchaus bei der Polizei in Arbeit. Wir haben Prognosesoftware zum Beispiel, Precops, nicht Precops, sondern Precops. die haben wir tatsächlich zur Voraussage von Wohnungseinbrüchen zum Beispiel oder zur Voraussage von den nächsten Tatorten, was die Geldautomatensprengungen angeht, die gibt's auch schon. Und die Frage kann man im Grunde genommen nur sehr offen beantworten. Ja, es bleibt spannend und man muss mal hingucken, wo die KI hingeht und da wird sich natürlich Polizei damit entsprechend beteiligen, da gibt's überhaupt keine Frage. Wenn Sie in anderen Länder gucken, da ist ein Standard, ja, jetzt in den Bundesländern, einigen Bundesländern heute auch schon, dass selbstverständlich Handys mit unterschiedlichen Apps benutzt werden, die teilweise mit Fahndungen oder auch mit Prognosesoftware ausgestattet sind. Und möglicherweise auch demnächst auch mit Gesichtserkennung. Ja, wir haben Super Recognizer, die durch die Stadt laufen und nach 20 Jahren Personen erkennen, die vor 20 Jahren gesucht worden sind. Ja. Es ist wirklich eine offene Geschichte. Man darf gespannt sein, wo die KI im Kontext mit Ermittlungen, auch natürlich bei Mordfällen, wo die irgendwann mal landet. Und ich glaube, auch wenn ich mir die Möglichkeiten angebe, die es heute mit der Hirnforschung gibt, ja, ich stelle mir vor, dass möglicherweise dann irgendein Kontakt mit dem Gehirn gemacht wird, dann wird eine Vernehmung gemacht und dann kann man quasi auf dem Bildschirm verfolgen, ob der die Wahrheit sagt oder nicht. Genauso. Ja. Man steckt nicht drin, man muss offen sein. Ja. Es muss rechtsstaatlich, gesetzlich möglich sein. Und dann muss man gucken, wo die Richtung hingeht. Da bin ich völlig offen und ich glaube, die Entwicklung ist da auch ziemlich offen.
Die Gabi möchte gerne wissen, bezüglich hier eines Falls gab es ja auch eine SOKO, also eine Sonderkommission. Wie kommt man denn da rein oder wie setzt sich das zusammen? Muss man da einen Antrag für stellen? Bewirbt man sich dafür oder wird zum Beispiel von Fall zu Fall extra irgendwas zusammengestellt?
Es gibt schon seit langer Zeit Richtlinien für Sonderkommissionen. Und jede Dienststelle ist sich darüber im Klaren, dass für bestimmte Bereiche aus Mordfällen, aber auch aus anderen Fällen Sonderkommissionen gebildet werden müssen. Mhm. Teilweise Arbeitsgruppen, gibt mehrere Möglichkeiten, dort diese Gruppen zu bilden. Manche Dienststellen, große Dienststellen haben auch eigene Mordkommissionen. Und wenn es dann zu herausragenden Fällen gibt, bildet man eine Sonderkommission, also eine Aufbauorganisation auf Zeit sozusagen, wo wir dann teilweise 30, 40, 50 Beamtinnen und Beamte haben, die dort ermitteln, die dann entsprechend strukturiert ist, organisiert ist. Und dann bestimmt die Dienststelle in Absprache meistens mit der Staatsanwaltschaft, wie eine solche Sonderkommission A funktioniert, wie sie organisiert ist und welche Personen dort mit eingenommen werden. Und oftmals sind die Dienststellen, die betroffenen Dienststellen selbst nicht in der Lage, alle Kräfte für eine Sonderkommission zur Verfügung zu stellen, sondern man muss die benachbarten Dienststellen teilweise noch mit dazu nehmen, sodass dann auch Beamtinnen und Beamte von benachbarten Dienststellen kommen, die dann in der Sonderkommission eingesetzt werden. Das ist völlig klar. Es bietet sich natürlich auch gerade, vorhin hatten wir Serienmörder, es bietet sich natürlich auch an, bei Straftaten, die über bestimmte Zuständigkeitsgrenzen hinausgehen, dass man natürlich von den betroffenen sonstigen Dienststellen Beamtinnen und Beamte mit einbezieht, möglicherweise schon die Sachbearbeiter, sodass man dann auch tatsächlich gemeinsam eine solche Sonderkommission bilden kann und dann auch zu gemeinsamen Ergebnissen kommt. Und oftmals wird auch bei der Sonderkommission, in Amerika sagt man Profiling, bei uns sagt man OFA, also die operative Fallanalyse eingesetzt, die nochmal getrennt, meistens in einem Landeskriminalamt, die Fälle aufarbeitet und durchaus auch weitere Ermittlungshinweise geben kann. Das ist sehr hilfreich für die Sonderkommission. Und von daher gesehen, obliegt es eigentlich der Dienststelle, in welcher Stärke, in welcher Organisationsform sind solche Sonderkommissionen wo eingesetzt wird.
Da sind wir auch schon ein bisschen beim nächsten Thema. Und zwar, wie arbeiten unterschiedliche Behörden zusammen, vor allem auch internationale Behörden, wenn es darum geht, vielleicht einen Verdächtigen festzunehmen, der das Land verlassen hat? Gibt es da irgendwelche Richtlinien? Weil man hört ja schon, dass es selbst innerhalb von Deutschland, also von Bundesland zu Bundesland, manchmal ein bisschen schwierig ist, sich da so auszutauschen.
Was die Kommunikation angeht, ja. Der Kommunikationsaustausch ist jetzt richtig im vollen Gange, auch bundesweit, durch das sogenannte PIAF-Programm. Es gibt ein Projekt Polizei 2020, also 2020. Und das ist in der Umsetzung und es wird dieses oder nächstes Jahr auch wahrscheinlich fertig, sodass man dann ganz neue Funktionen hat. Im Moment ist es so, dass wir trotzdem auch Personen, nach denen gefahndet wird, sowohl nach Personen als auch nach Sachen, dass wir im jeweiligen IT des Landes aussetzen kann, hier in Hessen nochmal Polas, und die automatisch eine Schnittstelle zu Inpol haben. Damit wird, wenn hier eine Fahndung eingegeben wird, das in der ganzen Bundesrepublik automatisch umgesetzt. Und dann gibt es bestimmte Möglichkeiten, auch in einem sogenannten Schengener Informationssystem, im gesamten Schengen-Raum, bei allen 27 Schengen-Staaten diese Fahndung auszustrahlen. Es gibt ja den europäischen Haftbefehl unter anderem, sodass man bei bestimmten Anlässen in diesem Schengen-System alle Haftbefehle einstellen kann und dort kann man dann entsprechend bei der Festnahme in dem anderen Land werden die Kollegen, die dort die Festnahme vorgenommen haben, sich mit ihrem zuständigen zentralen Amt, Landeskriminalamt zum Beispiel, wäre das bei uns oder Bundeskriminalamt, auseinandersetzen. Und die kriegen dann ziemlich genau instruiert, wie sie dort damit umzugehen haben. Und dann wird auf einem Rechtshilfeersuchen eine Auslieferung erfolgen. Im europäischen Bereich ist das kaum ein Problem durch diese Möglichkeit. Ein anderes Problem, wenn es über den europäischen Raum hinausgeht, dann geht es um die Problematik des internationalen Rechtsverkehrs. Und da kommt es natürlich darauf an, in welchem Land möglicherweise eine gesuchte Person aufgegriffen wird und welche Connections, welche Verbindungen, welche gesetzlichen Grundlagen, welche Verträge bestehen da überhaupt, damit die ausgeliefert werden kann. Es gibt ja genug Länder, wo Personen, die einfach Personen nicht ausliefern. Stimmt. Und wir liefern beispielsweise auch nicht an Länder aus, wo eine Todesstrafe aktuell ist. Mhm. Machen wir auch nicht. Also da kommt es sehr an. Was man in diesem Kontext noch anführen muss, ist Europol. Und Europol hat wirklich Möglichkeiten, zusammen mit anderen Ländern Organisationseinheiten zu binden. Man spricht von sogenannten, wir hatten gerade das Thema Sonderkommissionen. Es gibt Sonderkommissionen, die länderübergreifend arbeiten bei internationaler Kriminalität. Da kommen Beamte zum Beispiel aus Italien, aus was weiß ich, Frankreich und Deutschland zusammen in einem sogenannten JIT, Joint Investigation Zentrum oder Team, sodass man dann in dieser SOKO länderübergreifend ermitteln kann. Das sind schon tolle Erfolge für die internationale Kriminalitätsbekämpfung erzielt worden. Das muss man sagen, ja.
Ja. Unsere HörerInnen werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Ich habe mich da mit dieser Frage ein bisschen auf den Fall bezogen mit dem Brand, der eingebildete Kranke. Da ging es ja auch genau darum. Und da kommt nämlich direkt die nächste Frage zu. Wird die Kriminalpolizei automatisch bei Bränden mit dazu gerufen?
Also Brände verstehe ich dann tatsächlich nicht irgendwelche Sachbeschädigungen an irgendwelchen Müllcontainern, sondern Brände im Sinne, genau, von Haus etc., Brände im Sinne vom Strafgesetzbuch 306, das sind Verbrechenstatbestände. Und für diese Bekämpfung von Bränden ist die Kriminalpolizei zuständig. Da gibt es keine Frage. Da gibt es auch Brandsachbearbeiter extra dafür. Und es gibt natürlich auch Gutachter von außen, die entsprechend bei Bränden hinzugerufen werden. Ja, bei Bränden ist grundsätzlich die Kriminalpolizei zuständig für die Bearbeitung, für die Erkennung der Ursache und natürlich auch möglicherweise, wenn es eine absichtliche Brandstiftung ist, ja, genau, auch für die Ermittlung der Täter. Ja.
Okay. Und dann hat der Eugen noch die letzte Frage. Wie viel verdient ein Polizist denn bei der Mordkommission?
Ja, Polizei ist Ländersache. Mhm. Und deshalb heißt es ganz einfach so, dass Polizisten in Deutschland je nach Land unterschiedlich bezahlt werden. Grundsatz ist aber ein ganz einfacher. Zu welcher Kategorie von Beamter gehöre ich? Bin ich Beamter des mittleren, des gehobenen oder des einfachen Dienstes? Den gibt es ja nicht mehr. Hier zum Beispiel in den meisten Bundesländern wird eingestellt in den gehobenen Dienst. Das heißt als Polizeikommissar oder als Kriminalkommissar. Und dort ist die Standardbezahlung nach A, in dem Falle nach A9. Sondern werden Beamte bezahlt bei der nächsten Beförderung A10, Oberkommissar. Und so geht das bei Beamten weiter nach der A-Besoldung bis A16 zum leitenden Direktor. So, und jetzt muss man in der Tabelle gucken, kann jeder ganz einfach mal gucken, in welchem Bundesland, nach welcher Kategorie A11, A12 bezahlt wird. Und dann kann man relativ einfach rausfinden, okay, das ist jetzt beispielsweise ein erster Hauptkommissar, der wird nach A13 bezahlt, gucke ich in die Tabelle, Hessen oder Nordrhein-Westfalen oder wo auch immer, und dann sehe ich genau, was verdient der Brutto und Netto. Und natürlich gibt es dann noch für das ein oder andere ein paar Zuschläge, Bearbeitung von Leichensachen etc., Brand teilweise auch. Ja, das kann man sich relativ einfach dann im Internet runterladen.
In welcher Gruppe ist man denn ungefähr so, wenn man als Polizist in der Mordkommission arbeitet? Kann man das so ein bisschen pauschal sagen? In welchem
die meisten sind zwischen, als Oberkommissare bis erster Hauptkommissare. Mhm. Das heißt also im Bereich A10 bis A13. Okay. Und das ist schon gewinnmäßig, also vom Verdienst her ein deutlicher Unterschied, der dann letztendlich locker 1.000, 2.000 Euro netto ausmachen kann. Mhm. Ja, je nachdem. Ja, es geht ja auch immer um die Besoldungsstufen etc. Es kommt immer drauf an, man kann das im Einzelfall ganz genau nachgucken.
Super. Dann bedanke ich mich für die ausführliche Beantwortung unserer Fragen und freue mich schon aufs nächste Mal.
Kein Problem, ich bedanke mich auch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
So, hier sind wir nochmal. Sehr cool, sehr interessante Fragen von den Zuhörerinnen und Zuhörern und natürlich wie immer wahnsinnig souverän auch von Professor Gerhard Schmelz beantwortet. Es ist immer wieder schön, ihm einfach zuzuhören. Er gehört ja eigentlich auch zum Team mittlerweile dazu. Ich denke mal, wir werden ihn auch bei den Live-Shows im Januar, wenn wir wieder in Fulda am Kreuz sind, da werden wir ihn auch wieder dazu holen, weil das einfach so eine beliebte Person ist. Das schreibt ihr uns auch alle immer, dass wir den ja gar nicht mehr da ausklammern können. Ne? Ja. Also das machen wir auf jeden Fall. Ja, habt ihr denn noch irgendwelche Dinge loszuwerden, bevor wir uns dann das nächste Mal in Fulda am 8.6. auf der großen Bühne sehen?
Also Lisa, tut's ja was?
Ich freue mich auf die neue Staffel. Ich freue mich auf unsere Live-Show. Dem ist von meiner Seite aus, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen.
Gerade mit Thüringen haben wir auch ein Land ausgesucht, ein Bundesland, das ja auch gar nicht so weit von Hessen, von unserem Bundesland ist. Und da sind etliche Menschen aus dem Bundesland, auch Erfurt natürlich und so. Mhm. Also ich freue mich schon sehr auf die neue Staffel. Ich freue mich natürlich auch sehr auf die Live-Show. Uns stehen ein paar tolle, besondere, spannende Monate bevor.
Ja, wir haben auch sehr viele Hörerinnen und Hörer aus Thüringen, ja, besonders natürlich aus dem Teil Thüringens, die früher auch schon zu unseren Live-Shows und auch jetzt zu den Live-Shows kommen. Von daher, liebe Grüße gehen da natürlich raus an Thüringen. Wir kümmern uns jetzt um euch und um 6 Fälle aus diesem wunderschönen Bundesland. Ich freue mich drauf und wir sehen uns spätestens am 8.6. ihr zwei.
Ja.
Ihr wisst Bescheid. Und euch sehen wir dann auch, zumindest einen großen Teil davon. Wir freuen uns sehr darauf. Bis dahin würde ich sagen wir, passt auf euch auf und bis dann.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.